In meiner Zeit als EDV-Mitarbeiter in der Stahlfirma, die ich damals betreuen konnte, also an der Zeit vor meinem Studium zum Pastor, hatte ich viel mit meinem Abteilungsleiter zu tun, mit meinem Betriebsleiter, mit meinen Chefs, weil es immer wieder Fragen gab, die halt mein Wissensstand brauchten. Obwohl diese Person von ihrer Position innerhalb der Firma und von ihrem, sag ich mal, von ihrer Gehaltsklasse einiges über mir waren sie doch auf mein Fachwissen angelegt. Mussten sie darauf immer wieder zurückgreifen, dass sie ohne mich bestimmte Aufgaben nicht weitermachen konnten. Es gab größere oder kleinere technische Fragen, die ich beantworten konnte. Ob es mal um das Einrichten vom neuen Arbeitsplatz ging, ob der Chef einen neuen Computer bekommen hat oder ob es um die Datenverarbeitung für die Strukturierung des Arbeitsbetriebes an sich ging. Es musste alles quasi über meinen Schreibtisch. Und so als junger Bursche mit so viel Macht in Anführungszeichen kann einem das schon mal zu Kopf steigen. Man kann sich schon mal denken, aha, selbst die Größten in der Firma sind von mir, kleinem Mann, abhängig. Leider ist mir das zwischendurch so zu Kopf gestiegen, dass das auch auf meine Mitarbeiter und auf meine Vorgesetzten irgendwie abgefärbt ist oder sie das mitbekommen haben. Das war dann nicht so berauschend, dass ich mich da manchmal ein wenig daneben benommen habe oder einfach mein Wissen ausgenutzt habe, indem ich vielleicht nicht direkt die Information weitergegeben habe, die meine Mitarbeiter gebraucht haben. Deshalb und auch aus vielen anderen Gründen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich 5 Jahre studieren konnte, weil das auch ein 5-jähriger Prozess war des Erwachsenwerdens, was das anging. Das Leiten von bestimmten Arbeitsbereichen, wie es jetzt der Fall ist als Pastor oder als Pastor für die junge Generation, wäre nicht so einfach und würde nicht, glaube ich, so gut funktionieren, wenn ich noch die Einstellung von damals hätte und sagen würde, der und der ist mir unterstellt, der muss auf mein Wort horchen und was ich sage, das wird so gemacht. Aber ich bin mir trotzdem immer noch bewusst, dass die Entscheidungen, die ich treffe und die Entscheidungen, die ich zu treffen habe, dass sie wichtig sind und dass sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so passend sind für einige oder für viele. Aber ich meine, ich hätte meine Berufung verfehlt, wenn ich nicht bereit wäre, Entscheidungen zu treffen und wenn ich nicht bereit wäre, auch meine Position als Leitung einzunehmen. Mit den kurzen Worten von mir merkt ihr das, und ihr wisst es am meisten auch alle, dass ab gewissen Aufgabenstandards und gewissen Positionen auch ein gewisses Vertrauen gehört oder Verantwortungsbewusstsein. Das gilt sowohl hier in der Gemeinde für die Bereiche, die wir haben, es gilt aber auch ganz genauso in Regierung, beim Arbeitgeber, in Vereinen. Und über Macht, Herrschaft, Regierung etc. wird in unserer Zeit häufig sehr negativ geredet und sehr viel gemeckert. Aber das war schon immer so. Was nicht, dass wir einfach zur Seite wischen soll, aber selbst wenn wir in die Bibel gucken, das Erste, wovon wir lesen, nach der Schöpfung, ist Meuterei, wenn man es in der Bootssprache mal so sprechen würde. Es ist die Auflehnung von 2 Menschen gegenüber Gott. Adam und Eva kriegen vom Teufel gesagt, Gott will euch doch nur nicht in eure Position reinlassen, der gönnt euch doch das und das nicht, und sie lehnen sich gegen Gott auf. Und bei dem ganzen Thematischen, was alles um Position, um Macht, um Regierung oder so hinkommt, da fallen mir immer wieder ein paar Worte aus der Bibel ein, wo steht, dass wir für unsere Obrigkeit beten sollen, dass wir unsere Obrigkeit segnen sollen, dass wir für die ins Gebet gehen sollen, die uns übergeordnet sind, sowohl in Gemeinde, die uns leiten, die uns führen, als auch im Betrieb, als auch in Regierung. Und wir haben gerade von einem König gehört, König Salomo, der sich bewusst war, dass er eine große Position innehatte, aber dass er diese Position nicht alleine ausfüllen kann aufgrund seines Wissensstands, weil er noch ziemlich jung war. Er hat sich dafür entschieden, Gott um Hilfe zu bitten. Und ich habe euch einen Predigttext mitgebracht, den Psalm 72, der etwas von dem Gebet und von dem Inneren von Salomo preisgibt und ja quasi zeigt, wie seine Herrschaft oder wie er seine Herrschaft aufbauen möchte. Und wir können das gemeinsam lesen. Für diejenigen, die ihre Bibel nicht dabei haben, habe ich das ausnahmsweise mal auf Folie gemacht und ihr könnt den Text dann an der Leinwand mitverfolgen. Ein Psalm Salomos. Gott, lass den König dein Recht sprechen und schenke dem Königssohn Gerechtigkeit. Hilf ihm, dein Volk gerecht zu richten, sorge dafür, dass den Armen zu ihrem Recht verholfen wird. Das Volk wird in Frieden leben und das Land wird fruchtbar sein, weil der König tut, was gerecht ist. Hilf ihm, für die Unterdrückten einzutreten, den Kindern der Armen zu helfen und ihre Ausbeuter zu vernichten. Der König soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond am Himmel steht, für alle Zeiten. Seine Herrschaft sei so erfrischend wie der Regen, wie die Schauer, die die Erde bewässern. Die Gottesfürchtigen sollen unter ihr aufblühen und Frieden soll herrschen bis ans Ende der Zeit. Er herrsche von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Wüstenvölker werden sich vor ihm verneigen und seine Feinde werden sich ihm unterwerfen. Die Könige des Westens aus Tarsis und von den Inseln werden ihm Tribut zollen. Die Könige des Ostens aus Saba und Seba werden ihm Gaben bringen. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Er wird den Armen erretten, wenn er um Hilfe ruft. Er wird den Unterdrückten befreien, der keinen Helfer hat. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen und wird sie retten. Er wird sie aus Unterdrückung und Gewalt befreien, denn ihr Leben ist ihm kostbar. Lang lebe der König. Man soll ihm Gold von Saba bringen. Die Menschen sollen beständig für ihn beten, den ganzen Tag sollen sie ihn segnen. Im Land soll es reiche Ernten geben, bis hoch hinauf in die Berge. Die Obstbäume sollen blühen wie im Libanon, sie sollen sprießen wie das Gras auf der Wiese. Der Name des Königs soll für immer bestehen, soll bleiben, solange die Sonne scheint. Durch ihn sollen alle Völker gesegnet sein und alle sollen ihn loben. Gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein so herrliche Taten vollbringt. Gelobt sei sein herrlicher Name für immer. Die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Was für ein Psalm und was für ein Gebet. Es ist so facettenreich und doch so simpel. Es ist so heroisch und doch so demütig. Es ist fordernd und gleichzeitig dankbar. Schauen wir uns mal die Verse im Einzelnen an, was Salomo hier betet und was das bedeutet. Er betet zu Beginn: Gott, lass den König dein Recht sprechen und schenke dem Königssohn Gerechtigkeit. Hilf ihm, dein Volk gerecht zu richten, sorge dafür, dass den Armen zu ihrem Recht geholfen wird. Das Volk wird in Frieden leben und das Land wird fruchtbar sein, weil der König tut, was gerecht ist. Hilf ihm, für die Unterdrückten einzutreten, den Kindern der Armen zu helfen und ihre Ausbeuter zu vernichten. Zum Anfang stellt sich König Salomo ganz bewusst unter die Herrschaft dessen, von dem er weiß, dass er ihn und seine Kraft braucht, und zwar Gott. Es zeigt sich, wie in dem Lesungstext vor der Predigt in 1. Könige 3, wie wir das von ihm kennengelernt haben, und zwar, dass er genau weiß, dass er aus sich heraus nichts machen kann, sondern dass er den König der Könige, also Gott selbst, braucht, um ein gerechter und ein gottesfürchtiger König zu sein. Direkt hinter dieser Unterordnung folgt nun der Wunsch und dem Wunsch nach Gerechtigkeit folgt nun das, was Salomo wichtig ist. Er macht deutlich, was ihm am Herzen liegt, und zwar ein rechtschaffender und rechtsprechender König zu sein. Denn obwohl ihm als König ganz viel Besitz und bestimmt auch einiges an Reichtum direkt qua Amt mitgegeben wurde, ist sein Blick nicht auf das gerichtet, was er hat, sondern auf das gerichtet, was außerhalb seines Blickfeldes vielleicht ist. Und zwar die Menschen, die nicht in seinem direkten Umfeld leben, sondern die am Rande der Gesellschaft leben, die dort leben, wo man nicht direkt drauf guckt. Aber er verliert diese Menschen nicht aus den Augen, sondern sie sind auf seinem Radar, sie sind ja in seinen Gedanken und er will das in den Fokus stellen. Er will ihnen ein Recht sprechen und ein Recht zuteilen, was ihnen die Gesellschaft überhaupt nicht zuteilt. Nachdem er die Armen in den Fokus und in den Blick genommen hat, erweitert er sein Bild auf das ganze Volk. Er proklamiert Frieden und Fruchtbarkeit. Eben genau, weil er weiß, dass wenn er ein gerechter und gottesfürchtiger König ist, dieses auch Zeichen davon sein soll. Und kurz den Blick geweitet, wird er wieder fokussiert. Und er nimmt sich den Unterdrückten, den Armen, ja sogar den Kindern der Armen an. Er will sich nicht nur für sie stark machen, wie das in manchen Reden immer so der Fall ist, sondern er will auch aktiv helfen. Er will ihnen zur Seite stehen und er will, dass die Ausbeuter, also die, die ihnen nichts Gutes tun, dass die sogar vernichtet werden. Er will sie angreifen und vernichten. Schon in diesen Versen, finde ich, spiegelt sich ein Bild von einem König wieder, der vielleicht gar nicht so königsmäßig ist, wie wir das uns vielleicht vorstellen. Er ist eben nicht, wie wir das häufig sehen, habgierig und narzisstisch. Er hat den Blick nicht nur auf sich gerichtet, auf das, was ihm wichtig ist und was ihm gut tut, sondern er hat die untere Schicht, die Armen, die Ärmsten, die Unterdrückten seines Volkes im Fokus. Es ist sein Herzschlag, für diese Leute da zu sein und nicht für die, die neben ihm die dicken Speisen verspeisen. Und gerade weil er diesen Fokus hat, kann er in den nächsten Versen Folgendes proklamieren. Der König soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond am Himmel steht. Für alle Zeiten. Seine Herrschaft sei so erfrischend wie der Regen, wie Schauer, die die Erde bewässern. Die Gottesfürchtigen sollen unter ihr aufblühen und Frieden soll herrschen bis ans Ende der Zeit. Er herrsche von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Aus der Gewissheit, ein friedensbringender König zu sein oder ein Friedensherrscher zu sein, weil er an Gottes Gabe der Gerechtigkeit für ihn und sein Amt glaubt, betet er nun, dass seine Herrschaft so lange reicht wie nur möglich. Dieser Wunsch ist nicht reine Selbstüberschätzung, weil er unbedingt alt werden will und weil er so lange wie möglich seinen Reichtum und seine Macht haben will. Nein, es untermalt dessen, was er sich und seinem Volk wünscht, nämlich ein König zu sein, der mit der Herrschaft ja nicht Leid bringt, sondern Frieden, der friedvoll ist, der gerecht ist und deswegen und seine Herrschaft so lange dauern soll, damit eben so lange wie möglich Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Sein Land und die Gläubigen sollen erfrischt werden von dem, was da passiert. Sie sollen aufblühen. Mit diesem Aufblühen verbindet er Frieden, und zwar Frieden, der kein Ende haben soll. Und jetzt, im Vers 8, könnte man sofort denken, aha, da ist er ja, der Größenwahn. Doch dort in Vers 8 ist nur die Entschlossenheit von Salomo erkennbar. Denn er weiß, je mehr Menschen mit ihm und seinem Segen in Kontakt kommen und mit dem, was Gott ihm geschenkt hat, desto mehr Menschen kann er führen und leiten und desto mehr Menschen können davon profitieren, von dem, was er durch Gottes Herrschaft machen kann. Je mehr Gebiete er einnimmt, desto mehr Gebiete können unter der Friedensherrschaft leben. Die darauf folgenden Verse im Gebet des Salomo sind dann schon wenig ein Kontrast zu dem, was wir an Weisheit aus seinen Worten erkannt haben. Wüstenvölker werden sich vor ihm verneigen und seine Feinde werden sich ihm unterwerfen. Die Könige des Westens aus Tarsis und von den Inseln werden ihm Tribut zollen. Die Könige des Ostens aus Saba und Seba werden ihm Gaben bringen. Alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Nun kommt ein Punkt, der vielleicht dem ein oder anderen Christ oder normalen Menschen oder Nicht-Christ einfach aufstößt. König Salomo will die Herrschaft der anderen Gebiete und Länder, und zwar alle von denen, die um sich herum da sind. Er will Hoheitsgebiete erweitern. Er will Völker zu seinen Untertanen machen. Und ich will diese kräftigen und mächtigen Verse nicht einfach vom Tisch wischen, sondern ich will zeigen, was da drin steckt oder was er damit meint. Eine gewisse Art der Erfolgsorientierung ist gar nicht so negativ. Salomo weiß, dass je mehr Völker er unter seine Herrschaft bringt, desto mehr Frieden kann er verbreiten. Und er weiß ganz genau, dass das keine Völker sind, wo eh schon Frieden ist, sondern dass das genau die Völker um ihn herum sind, wo eben kein Frieden herrscht, wo keine Gerechtigkeit da ist. Er will diesen Unfrieden wegnehmen. Er will diese Ungerechtigkeit zerstören, indem er diese Nationen und Länder einnimmt, indem er ihr Herrscher wird und damit ein Herrscher, der auf Frieden und Gerechtigkeit aus ist. Sein Streben nach Macht ist nicht das, wie von anderen Herrschern, sich und sein Geld in den Fokus zu nehmen. Er weiß nämlich, dass Gott, wenn er an seiner Seite ist, und das ist er, ihm die richtige Art und Weise geben wird, mit dieser Herrschaft umzugehen. Die richtige Art und Weise geben wird, Völker zu führen. Ein Streben nach Macht oder Erfolg ist daher nicht singulär eine singulär negative Sache, sondern eine personenbezogene, also auf die Person ausgerichtete oder eine personalperspektivische Frage. Salomo zeigt uns damit, dass es vollkommen in Ordnung ist, Erfolg zu haben oder sich nach Erfolg zu sehen, wenn dieser Erfolg denn nicht dem eigenen Portemonnaie oder dem eigenen Wohlstand dient, sondern meinen Mitmenschen, meinen Freunden, meinen Mitarbeitern oder meinen Arbeitskollegen. Wenn dadurch nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, sondern in Friede und Gerechtigkeit. Dies drückt er auch in den weiteren Versen aus, die nun darauf folgen. Er wird den Armen erretten, wenn er um Hilfe ruft. Er wird den Unterdrückten befreien, der keinen Helfer hat. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen und wird sie retten. Er wird sie aus der Unterdrückung und Gewalt befreien, denn ihr Leben ist ihm kostbar. Salomo muss die Könige der umliegenden Völker und Nationen in die Knie zwingen, damit er für die armen und unterdrückten Menschen aus diesen Völkern da sein kann. Damit er sie aus der Hand der Sklaverei und des Missbrauchs befreien kann. Und ohne seine Aussage, die Königreiche zu erobern, könnte er nämlich keine Hilfe leisten. Könnte er nicht das tun, was er vorhat, Gerechtigkeit und Frieden in diese Völker reinzubringen. Und ihm ist das Leben der Unterdrückten so wichtig, dass er dafür bereit ist, in den Kampf zu ziehen. Sein Wunsch nach Gerechtigkeit bedeutet also, Macht zu gewinnen, um Gutes damit zu tun, um es für Gutes einzusetzen. Bevor Salomo sein Gebet mit einem Lobgesang gegenüber Gott beendet, fordert er Unterstützung für sich und sein Amt. Lang lebe der König. Man soll ihm Gold von Saba bringen. Die Menschen sollen beständig für ihn beten. Den ganzen Tag sollen sie ihn segnen. Im Land soll es reiche Ernten geben, bis hoch hinauf in die Berge. Die Obstbäume sollen blühen wie im Libanon. Sie sollen sprießen wie das Gras auf der Wiese. Der Name des Königs soll für immer bestehen, soll bleiben, solange die Sonne scheint. Durch ihn sollen alle Völker gesegnet sein und alle sollen ihn loben. Ein Vorhaben, wie Salomo es hier angibt und wie er sich's vorstellt, bedeutet auch einen hohen finanziellen Aufwand. Er will seinen Worten auch Taten folgen lassen und er will den Armen und Unterdrückten auch praktisch helfen und nicht nur mit Worten. Und deswegen fordert er hier das Gold von Saba ein. Er weiß, dass er es brauchen wird, um den Menschen zu helfen, den Menschen Gerechtigkeit zusprechen zu können und ihn auch praktisch unter die Arme zu greifen. Damit er aber aufgrund seiner Machtposition nicht ins Wanken kommt und seine Gedanken sich anfangen über Herrschaftsgebiete, über Finanzen, über Macht, einfach verwirrt zu werden oder geistig umnebelt zu werden, ist er sich bewusst, dass er das Gebet seines Volkes braucht, dass er die Segnung braucht. Und zwar nicht nur einmal so, sondern sie sollen beständig beten und sie sollen den ganzen Tag segnen. An dieser Stelle habe ich mich mal gefragt, was passieren würde, wenn wir das so machen würden. Wenn wir unserer Bundesregierung Segen zusprechen würden. Wenn wir statt uns über Angela Merkel und die Große Koalition aufzuregen oder über die einzelnen Politiker, wenn wir für sie beten würden, wenn wir sie segnen würden. Ich glaube, es würde, und ich bin mir ganz bewusst, es würde was verändern. Und wenn es zuerst unsere Einstellung zu ihnen verändert. Wenn jedes Wort, das aus unserem Mund kommt und vielleicht gedacht ist, wieder zu meckern, sofort in unseren Gedanken und dann noch aktiv umgewandelt wird in ein Gebet oder eine Segnung. Ich glaube, das kann viel verändern. Bei einer Kleinigkeit habe ich das mittlerweile schon gut erfahren können. Ich bin ein sehr emotionaler Autofahrer und es gibt schnell mal einen innerlichen Wutausbruch, wenn ein Fahrer vor mir nicht so fährt, wie ich mir das denke. Und ich habe mir mal, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, nicht direkt auf Regierung bezogen, sondern auf mich und habe dann angefangen und sehr gute Erfahrungen damit gemacht, meinen Vordermann zu segnen. Und spätestens nach dem 5. Autofahrer, den ich vor mir gesegnet hat, war ich auch ruhiger als vorher. Und das ist auf einer Seite so lustig und amüsant und ich verstehe das, ich finde das ja auch cool irgendwie, aber auf der anderen Seite zeigt mir das, was wir für eine Macht in unseren Worten haben. Uns ist allen bewusst, dass Gott die Welt durch Worte geschaffen hat. Uns ist allen bewusst, und wir lesen es in der Bibel, dass Gott uns diesem Lebensodem, also diesem Atem, der rauskommt, wenn was gesprochen wird, uns gegeben hat, dass er ihn in uns hineingeblasen hat. Und er hat uns allen gleiche Eigenteile, wie Eigenarten und Eigenschaften, wie er sie hat, gegeben. Das heißt, unsere Zunge und das, was wir sagen, hat auch Kraft und Macht. Und jetzt stellt euch vor, wenn wir nur als die wir heute Morgen im Gottesdienst sind oder die das nachher hören werden, wenn nur wir anfangen, Gutes über unsere Mitarbeiter, über unsere Freunde, über unsere Familie, über unsere Chefs, über unsere Regierung und Politiker zu sagen, was das verändern könnte, was für eine Macht dann freigesetzt werden würde, denn Worte haben Macht. Das haben wir alles erlebt, im Positiven oder im Negativen. Und hier lesen wir es nochmal. Salomo will hier nicht verherrlicht werden und sagen, ja, betet für mich und ihr müsst mich segnen und ihr müsst vor mir niederknien. Nein, er weiß, dass er das braucht. Dass die Kraft nicht aus ihm alleine kommt, das weiterzumachen, das durchzuhalten, sondern auch, dass er von dem, was er hat, angefochten wird. Vielleicht kann es an der Stelle ein kleiner Funken sein, den wir als Idee mitnehmen, mal statt was Negatives zu sagen, es in ein positives Wort umzuformulieren, unseren Fahrer vor uns, neben uns, hinter uns zu segnen, wenn er ja nicht so fährt, wie wir uns das gerne hätten vorstellen würden, oder unsere Chefs, Regierung, Gemeindeleitung einfach mit ins Gebet zu nehmen, darum zu beten, dass die Entscheidungen, die sie treffen, positive Auswirkungen für uns haben und für unser Umfeld, für die Firma, für die Gemeinde, für den Ort, für Deutschland. Salomos weiterer Wunsch nach Fruchtbarkeit zeigt sich in der Einstellung, dass durch ihn der Segen zu allen Völkern fließen soll. Er will das nicht für sich behalten, sondern er will, dass der Segen weitergeht. Deswegen diese Landnahme, deswegen diese Eroberung. Er will, dass alle Völker von dem gesegnet werden, was er ja von Gott bekommt. Und zum Schluss, und das finde ich genial an diesem Psalm, gibt er demjenigen die Ehre, von dem er weiß, dass ohne ihn nichts möglich ist. Dass er genau auf die Hilfe dessen angewiesen ist, an den er glaubt. Da heißt es, gelobt sei Gott der Herr, der Gott Israels, der allein so herrliche Taten vollbringt. Gelobt sei sein herrlicher Name für immer, die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Mit diesen Worten bekommt all das vorher Gesagte und all das Gebetete seinen Sinn und sein Fundament. Wenn Salomo all das erreichen kann, dann eben nicht aus seiner eigenen Kraft, dann eben nicht aus dem, was er für Fähigkeiten hat, sondern durch die Macht des Gottes Israels. Und das weiß Salomo ganz genau. Das ist ihm ganz bewusst, wenn er das betet. Und er weiß ganz genau, wem er dafür Lob und Ehre geben soll. Salomo weiß, dass er alleine nicht so stark ist, diese Wünsche zu verfolgen und diese Wünsche auch aufrechtzuerhalten. Er ist auf die Mithilfe und auf die Hilfe Gottes angewiesen. An der Stelle die Frage an uns, wo wissen wir, dass wir Gottes Hilfe brauchen oder dass wir Hilfe brauchen in verschiedenen Situationen? Wo wissen wir, dass unsere Kraft nicht ausreicht? Und wo sind wir dann an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir suchen uns da Hilfe bei dem, an dem wir glauben, wo wir nur wissen, dass dieser Mensch, beziehungsweise dieser Gott, diese Menschen uns nicht weiterhelfen können und dieser Gott uns aber weiterhelfen kann? Bitten wir Gott um Hilfe in Situationen, wo wir nicht weiter können, ob es normale Kraft ist, ob es Probleme sind, haben wir Gott auf dem Schirm? Wissen wir, wem wir Lob und Ehre bringen sollen, wenn es gut läuft, wenn es rund läuft, wenn wir das erreichen, was wir uns vorgenommen haben? Ich finde, der Psalm 72, den wir gemeinsam heute ja durchgearbeitet haben, gibt interessante Gedankenanstöße, wie wir heutzutage beispielsweise mit der Machtfrage umgehen sollen. Mit der Frage, ob erfolgsorientiertes Arbeiten positiv oder negativ ist. Was es heißt, seine Vorgesetzten zu segnen. Es ist nicht alles schlecht, was uns vielleicht die Gesellschaft vorleben will. Erfolg und Ruhm ist immer negativ. Sobald man eine bestimmte Position hat, fällt man hinten über. Wir können das alles ins Positive umwandeln, wenn wir Gott an unserer Seite wissen und wenn wir wissen, wer uns an diese Stelle gesetzt hat. Und dann gilt es, unsere Vorgesetzten, unsere Chefs, unsere Leitung, unsere Mitarbeiter und für Regierung ins Gebet zu gehen. Sich zu entscheiden, zu beten, statt zu schlecht zu reden. Zu segnen, statt zu fluchen. Und das kann ein Training sein, aber es kann positive und es wird positive Auswirkungen haben. Psalm 72 ist deshalb für mich nicht nur ein schöner Psalm vom König Salomo, einem, wie wir in 1. Könige 3 und auch hier gelesen haben, weisen Herrscher. Es ist vielmehr ein Leitbild für mich, wie ich eine Führungsposition einnehmen will und einnehmen soll und wie ich in Führungspositionen auch Unterstützung brauche. Ich bete noch.